Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Es genügt ein Blick auf die nächtlichen Partymeilen in unseren Städten, um eine der Hauptursachen für die aktuelle Entwicklung der Corona-Infektionszahlen zu erkennen. Ein Gutteil der Bevölkerung nimmt das Virus mittlerweile offenbar auf die leichte Schulter. Abstand und Hygieneregeln werden missachtet. Nun erhalten wir die Quittung. Mehr zur Entwicklung der Pandemie gleich zu Beginn. Außerdem Parteiausschluss von Thilo Sarrazin. Die Entscheidung der SPD fiel am späten Nachmittag und der ehemalige Berliner Finanzsenator hat bereits reagiert.
Es ist klar, ich bin also nicht mehr Mitglied der SPD. Und es ist auch klar, dass ich gegen diese Entscheidung vor den ordentlichen Gerichten vorgehen werde.
Und mehr zum Parteiausschluss von Thilo Sarrazin im Verlauf dieser Sendung. 300 bis 500 neue Corona-Infektionen pro Tag. An diese Fallzahlen hatten wir uns zuletzt in Deutschland gewöhnt. Dramatisch, bedrohlich schien die Entwicklung in der Ferne, in den USA oder in Brasilien. Hierzulande schien die Pandemie im Griff, doch das Virus ist nicht verschwunden. Es kommt zurück, Schritt für Schritt. Aus Berlin dazu Volker Findhammer.
Es sind wohl die alarmierenden Zahlen, die Gesundheitsminister Jens Spahn zum schnellen Handeln bewegt haben. 870 neue Infektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute. In den letzten 7 Tagen waren es über 4.500. Das Robert-Koch-Institut fürchtet bereits eine Trendumkehr in Deutschland. Der Grund dafür sei vor allem die Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln und wohl auch eine zunehmende Zahl von infizierten Reiserückkehrern. Die können sich ab morgen binnen 72 Stunden kostenlos bei einem Gesundheitsamt oder durch einen niedergelassenen Arzt testen lassen. Das gab das Gesundheitsministerium heute bekannt. Für Rückkehrer aus Risikogebieten, wozu ab heute auch die bei Urlaubern beliebte Costa Brava in Katalonien gehört, sowie die beiden weiteren nordspanischen Provinzen Navarra und Aragon, sind diese Tests sogar verpflichtend, wenn sie sich nicht in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte, die steigenden Infektionszahlen seien ein deutliches Warnsignal. Die Tests werden für alle kostenlos sein. Das hatte Spahn schon im Laufe der Woche verteidigt.
Das ist die Debatte, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Da klatschen immer erstmal alle. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dieses Prinzip, dann stellt es eigentlich die Solidargemeinschaft in Frage.
Zentraler Ansprechpartner und Kontrollinstanz sind die knapp 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Die aber sehen sich nicht wirklich gerüstet. Für eine zweite Pandemiewelle seien sie viel zu knapp besetzt, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Ute Teichert den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bereits zu Beginn der Woche hatte Teichert im Zusammenhang mit den Pflichttests für Reiserückkehrer erklärt:
Die Gesundheitsämter haben sehr viele Aufgaben, müssen die Kontaktpersonen nachverfolgen. In der Durchführung gibt es viel zu wenig Personal in den Gesundheitsämtern. Das hat sich auch durch die Krise leider noch nicht geändert.
Notwendig seien deshalb kurzfristige Lösungen, um zu einer Personalverstärkung zu kommen. Zumal viele Helfer vom Beginn der Pandemie wieder in ihre alten Jobs zurückgekehrt seien. Teichert sprach sich für ein bundesweites Freiwilligenregister aus, also eine Art Jobbörse, die im Ernstfall Mitarbeiter vermitteln könne. Allerdings müssten die bereits geschult sein. Die Koalition hatte Anfang Juni in ihrem Corona-Hilfspaket 4 Milliarden Euro für den langfristigen Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes angekündigt. Konkrete Umsetzungsvorschläge sollen aber erst Ende August folgen. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert im Spiegel deshalb eine Konzentration auf die hochansteckenden Superspreader, anstatt jedem einzelnen Fall aufwendig hinterher zu recherchieren, um die Ämter zu entlasten. Es dürfte aber auch nicht leicht sein, diese Multiplikatoren ausfindig zu machen. Auffällig in diesen Tagen ist aber auch, dass die App, auf die im Frühjahr noch viel Hoffnung gesetzt wurde, in diesem Zusammenhang bislang keine große Rolle spielt. Über 2/3 der Bundesbürger erwarten inzwischen laut ZDF-Politbarometer eine zweite Welle und 51% der Befragten sehen den wesentlichen Grund dafür in der häufig anzutreffenden Unvernunft.
Soweit Volker Finthammer. Nicht nur Virologen warnen vor einer zweiten Welle, auch die Ökonomen sind tief besorgt. Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gravierend. Die Konjunktur in der Eurozone ist im zweiten Quartal dramatisch eingebrochen. Peter Kapern.
Mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten kommen Ökonomen zu einem deprimierenden Ergebnis. Das Wirtschaftswachstum einer gesamten Dekade sei in der Eurozone ausradiert worden durch das Coronavirus. Und in Italien sei sogar das Wachstum der letzten 30 Jahre vernichtet worden. So zitiert die Nachrichtenagentur AP einen französischen Analysten. In der Tat, die heute veröffentlichten Daten sind dramatisch. In Italien ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 12,4% gegenüber dem ersten Quartal geschrumpft. Und schon im ersten Quartal hatte die Covid-19-Pandemie überall in Europa die Wirtschaft auf Talfahrt geschickt. Immerhin, der ökonomische Niedergang in Italien, der drittstärksten Volkswirtschaft der EU, fiel damit etwas milder aus, als Experten befürchtet hatten. Schlimmer als Italien traf es Frankreich, wo das Bruttoinlandsprodukt um fast 14% sank. Das war der dritte Quartalsrückgang in Folge. Frankreichs Wirtschaft steckte also schon vor Corona in der Rezession. Am schlimmsten aber die Daten aus Spanien. Der Rückgang im zweiten Quartal lag dort bei mehr als 18%. Insgesamt schrumpfte die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Zeitraum um 12,1%. Nimmt man die gesamte EU, liegt der Einbruch mit 11,9% nur geringfügig niedriger. Auf dem europäischen Arbeitsmarkt schlägt der konjunkturelle Absturz noch nicht durch. Im Juli blieb die Arbeitslosenquote in der EU mit 7,8% fast konstant, gegenüber 7,7% im Juni. Das dürfte aber so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm sein. Noch laufen überall in Europa die Kurzarbeitsprogramme und Großkonzerne wie Lufthansa, Airbus oder Air France haben den angekündigten Jobabbau noch nicht in die Tat umgesetzt. Heute ließ die niederländische Fluggesellschaft KLM wissen, dass sie 5000 Vollzeitstellen streichen will. Immerhin, der Tiefpunkt liegt hinter uns, sagen Wirtschaftswissenschaftler. Der Wiederaufbau wird ihnen zufolge aber mindestens bis 2022 dauern.
Peter Kapern für den Deutschlandfunk aus Brüssel. Boris Johnson ist einer der politischen Verlierer der Pandemie. Ein Schlingerkurs bei der Bewältigung der Krise hat seinem Renommee immens geschadet. Heute musste der britische Premier eine erneute Kehrtwende verkünden. Aus London dazu Thomas Spiekhofen.
Wir müssen auf die Bremse treten, sagt Boris Johnson. Eigentlich sollten Theater und Konzerthallen, Freizeitzentren, Casinos und Bowlingbahnen ab morgen wieder öffnen können, wenn sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Jetzt bleiben sie noch mindestens für 2 weitere Wochen geschlossen. Auch Testveranstaltungen mit Publikum, zum Beispiel in Sportstadien, werden ausgesetzt. Die Infektionszahlen steigen wieder an, sagt der Premierminister, deshalb müssen wir schnell reagieren. Der medizinische Chefberater der Regierung, Chris Whitty, erklärt, wir sind an die Grenze dessen gegangen, was an Lockerungen möglich ist. Schon in der vergangenen Nacht wurden in einer größeren Region rund um die nordenglische Metropole Manchester die Maßnahmen wieder angezogen. Seit Mitternacht ist es dort unter anderem verboten, sich in privaten Innenräumen zu treffen, wenn man nicht zum selben Haushalt gehört. Betroffen sind von der Verschärfung rund 4 Millionen Menschen. Gestern wurde die Quarantäne für Personen mit Corona-Symptomen von bislang 7 auf 10 Tage ausgeweitet. Seit dem vergangenen Wochenende gilt eine 14-Tage-Quarantäne für Einreisende aus Spanien. Sie wurde gestern auch auf Luxemburg übertragen. Mindestens 30 Länder stehen derzeit auf einer Beobachtungsliste der Regierung für weitere Quarantänemaßnahmen.
Thomas Spiekhofen. Und wir bleiben noch für einen Moment beim Thema. Trotz aller Brüsseler Bemühungen um eine möglichst gemeinsame Marschroute im Kampf gegen die Pandemie, verfolgt jedes EU-Land bislang seine eigene Strategie. So verzichtet die niederländische Regierung bislang darauf, ihren Bürgern einen Mund-Nasen-Schutz zu verordnen. In Amsterdam und Rotterdam, den beiden größten Städten des Landes, kommt es jetzt jedoch offenbar zu einem Sinneswandel. Die Infektionszahlen sind dort deutlich in die Höhe geschnellt. Ab Anfang kommender Woche gilt deshalb Maskenpflicht. Einige Juristen haben allerdings ernste Bedenken. Ludger Katzmierzak berichtet.
Während im Norden, Osten und Südosten der Niederlande so gut wie keine Neuinfektionen mehr gemeldet werden, steigen in den großen Städten die Zahlen. In Amsterdam und Rotterdam waren es zuletzt fast 150 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Dagegen nichts zu unternehmen sei fahrlässig, sagt Rotterdams Bürgermeister Ahmed Abu Taleb.
Ich
will jederzeit in den Spiegel gucken können und sagen, ich habe alle Möglichkeiten, die es gab, benutzt, um dafür zu sorgen, dass meine Stadt nicht unnötig einer Gefahr ausgesetzt wird. Und das ist so eine Möglichkeit, deshalb machen wir das so. Von Mittwoch an gilt in Rotterdam und Amsterdam zwischen 6 und 22 Uhr eine Mundschutzpflicht für besonders beliebte Plätze, für Märkte, Geschäfte und Einkaufsstraßen. Auch die Amsterdamer Wallen sind betroffen, das berühmte Rotlichtviertel im Zentrum der Stadt. Der Vorstoß der beiden Großstädte kommt überraschend, denn noch am Mittwoch hatte der Corona-Krisenstab der Regierung eine landesweite Maskenpflicht abgelehnt, auch weil Hollands oberster Virologe Jaap van Dissel immer wieder betont, dass es im Moment aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund gibt, für eine Pflicht, nicht medizinische Mundschutzmasken zu tragen. Rotterdam und Amsterdam sind die ersten beiden niederländischen Städte, die eine Maskenpflicht einführen. Wie hoch bei Verstößen gegen diese Regel mögliche Bußgelder ausfallen werden, ist noch unklar. Darüber wird in den kommenden Tagen beraten. Die Rotterdamer jedenfalls sehen der Maskenpflicht mit gemischten Gefühlen entgegen.
Ja, das habe ich vernommen.
Ja, ich habe es vernommen. Ich bin gespannt, denn wir sind es natürlich nicht gewohnt. Das ist der Schlamassel.
Ja, gute Idee.
Doch eine gute Idee, das ist sicherer für alle. Zu Beginn der Krise hieß es immer, dass Schutzmasken recht wenig helfen. Wo kommt das jetzt also her? In den Medien haben sich mittlerweile zahlreiche Juristen zu Wort gemeldet, die eine Mundschutzpflicht für grundgesetzwidrig halten. Der Utrechter Staatsrechtler Jarwi Usman verweist in einem Radiointerview auf das in der Verfassung garantierte Recht auf Privatsphäre. Der Staat kann diese Freiheit zwar beschränken, aber nur durch ein entsprechendes Gesetz, das vom Parlament abgesegnet werden muss. Und dieses Gesetz gibt es noch nicht. Das sogenannte Corona-Gesetz ist in der Mache, kann aber frühestens im September in der zweiten Kammer verhandelt werden, denn die Abgeordneten haben sich gerade erst in die Sommerpause verabschiedet. Die Rufe, diese Pause zu unterbrechen und eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen, werden lauter. Bis dahin steht die Maskenpflicht in Amsterdam und Rotterdam juristisch auf wackeligen Beinen.
Information von Ludger Katzmierzak. Jede Partei hat ihre internen Quälgeister, Querdenker, die gegen den Strich bürsten und für reichlich Ärger sorgen. Demokratie muss Widerspruch aushalten und deshalb gibt es zu Recht hohe Hürden für den Ausschluss unbequemer Mitglieder aus einer Partei. Die SPD versucht schon seit Jahren, Thilo Sarrazin wegen seiner Islamphobie als Genosse loszuwerden. Bislang vergeblich, heute jedoch die Entscheidung der Bundesschiedskommission, Sarrazin wird aus der SPD ausgeschlossen. Sebastian Engelbrecht.
Es war das dritte Parteiausschlussverfahren gegen den ehemaligen Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin. 10 Jahre lang hat die SPD in immer neuen Anläufen versucht, Sarrazin wegen seiner rassistischen Thesen auszuschließen. Jetzt soll der Beschluss nach dem Willen von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil endgültig Bestand haben.
Thilo Sarrazin hat sein SPD-Parteibuch abgegeben. Er ist nicht mehr Mitglied unserer Partei. Das Kapitel Thilo Sarrazin ist für uns beendet. Er wird künftig seine rassistischen, seine antimuslimischen Thesen nicht mehr unter dem Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können.
Damit bestätigte die Bundesschiedskommission der SPD die Entscheidungen der SPD-Bezirkskommission von Charlottenburg-Wilmersdorf und der Berliner Landesschiedskommission. Sarrazin habe erheblich gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen, heißt es in der schriftlichen Begründung. Er habe ihr damit Schaden zugefügt. Die Äußerungen Sarrazins in seinem Buch »Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht« aus dem Jahr 2018 wichen von den Grundwerten der Sozialdemokratie erheblich ab. In dem Buch habe Sarrazin zum Beispiel gefordert, Menschen ohne Aufenthaltsstatus sollten notfalls mit militärischen Mitteln in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Abgelehnten Flüchtlingen solle nach Sarrazins Auffassung der gerichtliche Rechtsschutz versagt werden. Solche Positionen, so der Beschluss der SPD-Bundesschiedskommission, seien mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Und Generalsekretär Klingbeil befand vor der Presse:
Ich habe das bei vielen Gesprächen in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich mit Vertretern von gesellschaftlichen Minderheiten geredet habe, dass viele ganz praktisch in ihrem täglichen Tagesgeschehen merken, wie Diskriminierung zunimmt, wie man in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, auf der Straße, wie man diskriminiert und beleidigt wird. Und für diese Menschen muss die SPD Schutzmacht sein, muss sich vor diese Menschen stellen, muss an ihrer Seite stehen. Und das geht glaubwürdiger, wenn jemand wie Thilo Sarrazin nicht in unseren Reihen ist. Und auch deswegen ist es für uns politisch ein wichtiger Schritt, der heute hier von der Schiedskommission gegangen wurde.
Mehrfach verwies die Kommission auf den Auftritt Sarrazins bei einer Veranstaltung einer Akademie in Österreich, die der rechtspopulistischen FPÖ nahestehe, zum Thema Flüchtlingspolitik. Sarrazin sei dort kurz vor der Europawahl mit dem damaligen FPÖ-Parteiobmann Strache aufgetreten. Damit habe er gegen das Gebot der innerparteilichen Solidarität verstoßen. Rassismus und eine feindliche Haltung gegenüber Muslimen, das sind die politischen Positionen, die die Kommission Sarrazin im Kern vorwirft.
Noch heute ist es wieder deutlich geworden, als Herr Sarrazin anfing, damit man könnte doch Menschen nach ihrer DNA geografisch zuordnen und sortieren. Also hier ist tief ein rassistisches und antimuslimisches Denken verwurzelt und das hat in der SPD nichts zu suchen und ich bin sehr froh, dass das heute bestätigt wurde.
Der 75-Jährige hat bereits angekündigt, dass er sich nicht geschlagen geben werde. Das Verfahren der SPD-Schiedskommission sei kein offenes, ehrliches und faires gewesen. Er werde Berufung vor dem Landgericht Berlin einlegen.
Ein Bericht von Sebastian Engelbrecht. Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Der Schock über die Nachricht aus Washington sitzt tief, nicht nur in den betroffenen Regionen. Die Ankündigung über eine deutliche Reduzierung der US-Truppenpräsenz in Deutschland sorgt für politische Unruhe auch in der Hauptstadt. Offenbar haben viele in der Koalition bis zuletzt gehofft, es bleibe nur bei Worten. Doch Präsident Trump scheint zur Tat entschlossen. Nun ringt die Bundesregierung um die richtige Antwort. Aus Berlin dazu Markus Pindur.
Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Brinkhaus, warnte vor unüberlegten Antworten auf den Truppenabzug. Die USA blieben wichtigster Partner außerhalb Europas und enger Verbündeter innerhalb der NATO, erklärte Brinkhaus gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er reagierte damit auf einen Vorstoß von SPD-Fraktionschef Mützenich. Mützenich hatte gefordert, als Reaktion auf die US-Abzugspläne sollte Deutschland die gemeinsamen Rüstungsprojekte mit den USA in Frage stellen. Widerspruch kam umgehend auch vom Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Bayer, CDU, im Nachrichtensender NTV.
Ja, die Technologie-Zusammenarbeit, dazu gehören auch die transatlantischen gemeinsamen Rüstungsprojekte, sind ein wesentlicher Bestandteil der transatlantischen Partnerschaft. Das sichert auch Arbeitsplätze, das sichert Technologieführerschaft. Und deswegen halte ich es für eigentlich sogar geboten, das noch zu intensivieren, nicht hier Brückenpfeiler abzureißen.
Skeptisch äußerte sich der CDU-Politiker allerdings, ob sich der Truppenabzug noch werde aufhalten lassen. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart verteidigte unterdessen die Bundesregierung gegen die Kritik, sich nicht genügend gegen den Abzug zur Wehr gesetzt zu haben. Die Bundesregierung habe im Vorfeld aktiv in Washington interveniert, so Hart im ZDF-Morgenmagazin.
Also es ist auf allen Ebenen stark reagiert worden, aber Donald Trump hat halt in Deutschland einen Sündenbock ausgemacht dafür, dass amerikanische Steuerzahler angeblich so viel für Verteidigung ausgeben müssen, weil wir das angeblich nicht tun. Er hat auch falsche Zahlen in die Welt gesetzt. Wir sind mittlerweile bei 1,6% Bruttoinlandsprodukt.
Die deutschen Ausgaben für Verteidigung sind in der Tat in den letzten Jahren deutlich erhöht worden. Allerdings wird das bereits 2014 von der Bundesregierung zugesagte Ziel von 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung trotz günstiger statistischer Faktoren noch nicht erreicht. Einen Anlass zur unmittelbaren sicherheitspolitischen Besorgnis sieht die Bundesregierung nicht, so der CDU-Außenpolitiker Hart.
Unterm Strich, was die reale Auswirkung angeht, haben wir eigentlich nach wie vor festzustellen, dass Amerika sich an die Vereinbarung der Gipfel von Wales und von Warschau hält. Es sind ja heute mehr amerikanische Soldaten in Europa als unter Obama zum Beispiel. Das wird sich auch nicht substanziell verändern. Es ist schade, es ist auch unschön, dass wir so als Sündenbock hingestellt werden. Aber es geht natürlich um die Frage, wie ist unsere Sicherheit gewährleistet und die bleibt weiterhin gewährleistet, gemeinsam mit den Amerikanern.
Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kündigte unterdessen Gespräche mit den Ministerpräsidenten der von dem Abzug betroffenen Länder an. Sie werde zu Beginn der Sitzungsperiode nach dem Sommer mit ihnen besprechen, wie die Bundeswehr die betroffenen Regionen unterstützen könne, so die CDU-Vorsitzende.
Aus Berlin mein Kollege Markus Pindur. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Vor fast genau 50 Jahren wurde Artikel 38 Absatz 2 des Grundgesetzes geändert. Das Recht zu wählen, also das aktive Wahlrecht, wurde von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Eine klare Mehrheit des Bonner Bundestages war damals der Überzeugung: Wer arbeitet und zur Bundeswehr eingezogen werden kann, sollte auch wählen dürfen. Nun, 5 Jahrzehnte später, haben einzelne Parteien wieder einmal eine Debatte eröffnet über eine Senkung des Wahlrechts auf jugendliche 16 Jahre. Doch es gibt Widerspruch. Aus Berlin dazu Katharina Hamberger.
Als Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wurde, versprach er:
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Für Brandt und die sozialliberale Koalition bedeutete dies auch, mehr Menschen die Möglichkeit zur Mitbestimmung geben. Das Wahlalter, das zu diesem Zeitpunkt bei 21 Jahren lag, sollte gesenkt werden. Einerseits zeigte sich spätestens mit den 68ern, mit den Protesten, dass junge Menschen sich für Politik interessieren, mitreden wollen. Zum anderen wurde bereits 1965 das Alter für die Wehrpflicht auf 18 Jahre gesenkt. Ein zentrales Argument für diejenigen, die auch eine Senkung des Wahlalters befürworteten. Es könne nicht sein, dass der Staat 18-Jährige zu Soldaten mache, sie aber erst mit 21 Jahren wählen lasse, meinte zum Beispiel der Sozialdemokrat Gustav Heinemann, der frühere Bundesjustizminister und Bundespräsident. Und auch in der FDP sah man das ähnlich. Hans-Dietrich Genscher, Innenminister im Kabinett Brandt, sagte schon 1968:
Unser Ziel dagegen ist es, den jungen Menschen, die aus ehrlicher Besorgnis um unsere Demokratie sich an den Demonstrationen dieses Jahres beteiligt haben, zu zeigen, dass dieser demokratische Staat für sie offen ist, dass sie nicht warten müssen über eine Zeit hinaus, in der sie längst staatsbürgerliche Pflichten zum Beispiel in der Form des Wehrdienstes übernommen haben.
1970 fanden sich im Bundestag dann genug Stimmen, auch in der Opposition, und das Grundgesetz wurde entsprechend geändert. Gegenstimmen gab es nicht, nur 10 Enthaltungen. Bei der Bundestagswahl 1972 durften dann erstmals 18-Jährige wählen gehen. 2 Millionen Wahlberechtigte mehr. Und sie nutzten ihr Recht. 84% der unter 21-Jährigen gingen zur Wahl. Und auch heute gibt es wieder eine Debatte um das Wahlalter. Die SPD-Familienministerin Franziska Giffey forderte gestern erneut, dass auch die 16- und 17-Jährigen den Bundestag mitwählen dürfen. Sie sei überzeugt davon, dass junge Leute mit 16 sehr wohl in der Lage seien, eine verantwortliche Wahlentscheidung zu treffen. Tatsächlich darf im Großteil der Bundesländer diese Altersgruppe mindestens bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben, in manchen auch bei der Landtagswahl. Neben der SPD befürworten auch Linke, FDP und Grüne das Vorhaben, das Wahlalter zu senken. Letztere wollen nach der Sommerpause einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen und richten sich damit auch an die Sozialdemokraten. Ich kann nur hoffen, dass es nach der Ankündigung der SPD nicht nur bei warmen Worten bleibt, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Britta Hasselmann der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings, für eine entsprechende Grundgesetzänderung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Dafür reichen die Stimmen von Grünen, FDP, Linker und SPD nicht aus. Zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass die SPD diesem Gesetzentwurf zustimmt, da dies zu einem Koalitionsstreit führen dürfte. Denn CDU und CSU sind gegen eine Herabsetzung des Wahlalters. Sie argumentieren vor allem mit der Kopplung des Wahlalters an die Volljährigkeit und den damit einhergehenden Rechten und Pflichten. Nur vereinzelt gibt es Stimmen aus der Union, die das aktive Wahlrecht mit 16 befürworten, wie den früheren Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz. Er argumentiert damit, dass der Anteil der über 60-Jährigen bei den Wahlberechtigten deutlich höher ist als der unter 30-Jährigen.
Wir reden jetzt über 2,2 Millionen Menschen zwischen 16 und 18, die das Gewicht der jüngeren Generation etwas stärker machen könnten. Und das halte ich wegen der Zukunftsfragen, über die entschieden wird und von denen natürlich jüngere Menschen doch stärker betroffen sind als ältere, grundsätzlich für richtig,
sagte Polenz im Deutschlandfunk.
Ein Bericht von Katharina Hamberger. In den USA war es bislang nur eine Twitter-Provokation des Präsidenten. In Hongkong jedoch hat die von China eingesetzte Regierung die für Anfang September geplante Parlamentswahl jetzt tatsächlich verschoben. Offizieller Grund ist die Corona-Pandemie. Doch Vertreter der pro-demokratischen Parteien wittern ganz andere Motive. Steffen Wurzel.
Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verkündete die Verschiebung der Parlamentswahl am Abend Ortszeit. Die Wahl werde um ein Jahr auf September 2021 verschoben, sagte die von Chinas Führung eingesetzte Politikerin. Sie begründete den umstrittenen Schritt mit der Coronavirus-Krise. Angesichts der rapide gestiegenen Neuinfektionszahlen in Hongkong sei es für die Menschen zu unsicher, am 6. September wählen zu gehen. Kritik der Opposition und weiten Teilen der Zivilgesellschaft an der Verschiebung wies Carrie Lam zurück. Die Entscheidung, die Parlamentswahl zu verschieben, hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts zu tun mit dem wahrscheinlichen Ausgang der Wahl. Es geht hier ausschließlich um den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Menschen in Hongkong.
And safety of the Hong Kong people.
Das China-kritische und prodemokratische Lager der früheren britischen Kolonie hält das für Blödsinn und für eine billige Ausrede. Aktivistinnen, prodemokratische Politiker und Vertreter der Kirchen von Vereinen und Gewerkschaften sehen in der Verschiebung den Versuch der Regierung, einen möglichen Wahlerfolg der Opposition zu verhindern. Und sie verweisen darauf, dass zuletzt auch in vielen anderen Staaten gewählt wurde, trotz Corona, zum Beispiel in Frankreich, Israel, Singapur und Südkorea. Kritik an der Verschiebung kommt auch von internationalen Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch. Deren China-Expertin Sophie Richardson sagte dem ARD-Hörfunkstudio Shanghai, wenn das kommende Jahr bis zum Nachholtermin nun genutzt würde, um das Wahlrecht in Hongkong auszuweiten oder um mehr Menschen zum politischen Meinungsaustausch zu ermuntern, dann wäre das eine gute Entwicklung. Aber die Geschehnisse der vergangenen Wochen legen nahe, dass diese Verschiebung stattdessen genutzt wird für weitere Unterdrückung und nicht um die politische Mitbestimmung auszubauen.
Developments in the recent weeks suggest that in fact the postponement will be used to further repression, not respect for political rights.
Die Geschehnisse der vergangenen Wochen in Hongkong, damit spielt die China-Expertin an auf das sogenannte Sicherheitsgesetz, das Chinas Staats- und Parteiführung den Menschen in Hongkong sozusagen übergestülpt hat. Das Gesetz setzt weite Teile der Hongkonger Verfassung de facto außer Kraft, zum Beispiel Bereiche der Meinungsfreiheit. So wurden bereits gestern mehrere Oppositionskandidaten vorab von der Parlamentswahl ausgeschlossen. Die Hongkonger Behörden warfen den 12 Politikerinnen und Politikern vor, sich in der Vergangenheit zu China kritisch geäußert zu haben. Unter den 12 Ausgeschlossenen ist auch der 23-jährige Demokratieaktivist Joshua Wong.
Our resistance will continue.
Unser Widerstand geht weiter, sagte Wong heute in einer Online-Videobotschaft. Er rief die Regierungen westlicher Staaten erneut auf, gegen den Festland-China-freundlichen Kurs der Hongkonger Regierung zu protestieren und gegen den Kurs der kommunistischen Führung in Peking ganz allgemein.
We hope the world can stand with us in the upcoming uphill battle.
Chinas Staats- und Parteiführung hat die Verschiebung der Wahl in Hongkong heute begrüßt. Es handle sich um einen sehr notwendigen und rechtmäßigen Schritt, erklärte das für die Sonderverwaltungsregion Hongkong zuständige Ministerium. Bereits vor Bekanntgabe der Entscheidung sagte Chinas neuer Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking, die Parlamentswahl in Hongkong ist eine regionale Wahl in China und ausschließlich eine innere Angelegenheit Chinas.
Steffen Wurzel. In rund einer Woche wird in Weißrussland gewählt. Präsident Alexander Lukaschenko steht vor seiner sechsten Amtszeit. Seit 26 Jahren regiert er das Land. Er gilt als letzter Diktator Europas. Umso bemerkenswerter die Proteste in Minsk. Auch russische Staatsbürger wurden dabei gestern festgenommen. Aus Moskau dazu Tilko Gries.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verließ heute die gestern noch abwartende Tonlage. Das Festhalten der russischen Staatsbürger und die Tatsache, dass die Botschaft in Minsk keinen Zugang zu ihnen erhalte, seien dem Verhältnis der beiden befreundeten Staaten Belarus und Russland nicht zuträglich, so äußerte er sich sinngemäß. Präsident Putin beriet sich zu diesem Thema mit dem Sicherheitsrat, in dem unter anderem Militärs und Geheimdienstchefs sitzen. Nach russischer Lesart werden die 33 Männer zu Unrecht festgehalten. Die belarussischen Behörden werfen ihnen vor, umstürzlerische Absichten gehabt zu haben. Sie waren bei Minsk festgenommen worden und sollen wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen angeklagt werden. Unterdessen setzt die populärste Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja ihren Wahlkampf fort. Obwohl es gestern Abend Einlasskontrollen gab, kamen nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mehr als 60.000 Menschen zu einer Kundgebung in Minsk, die wohl größte politische Veranstaltung seit knapp 30 Jahren. Auch heute trat die Kandidatin in anderen Orten auf. Tichanowskaja verspricht, die politischen Gefangenen, darunter ihren Mann, freizulassen und innerhalb eines halben Jahres die Bedingungen für faire und freie Neuwahlen zu schaffen. Ihren Wahlkampf führt sie, von den Kundgebungen abgesehen, praktisch ausschließlich über soziale Medien. Bis auf wenige Ausnahmen sind ihr Auftritte in den reichweitenstarken Staatsmedien, aber auch Plakatwerbung, versagt. Die Wahl soll am übernächsten Sonntag stattfinden. In der Vergangenheit wurden Wahlergebnisse in Belarus massiv manipuliert. Beobachter erwarten, dass es auch diesmal wieder zu staatlicher Einflussnahme auf die Auszählung kommen wird.
Aus Moskau ein Bericht unseres Korrespondenten Tirko Gries. Und zur Situation in Belarus um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, nicht so heißen Abend und ein gelungenes Wochenende.